Ja, Michael, ich würde dich gerne nach vorne bitten, um ein kleines Interview zu machen.
Ja.
Bereite dich schon mal vor, ja. Super.
Ja, da bin ich.
Hallo, hallo Michael.
Hallo.
Lieber Michael, du bist Kreisvorsteher im Rheinischen Kreis und hast die Gründung unserer Gemeinde und damit auch die Gründung der Gottesdienste verfolgt und mit unterstützt. Wenn du jetzt auf die letzten 15 Jahre aus der Perspektive als Kreisvorsteher auf unterwegs guckst, was hast du gesehen?
Also, ein Kreisvorsteher ist nicht ein Kreisdraufseher. Ich habe nicht die ganze Zeit die Gelegenheit gehabt, alles zu sehen, was hier so läuft. Deshalb ist das immer ein bisschen unvollständig. Aber das, was ich gesehen habe, das hat mich doch überzeugt. Da ist ein engagiertes Team. Da ist eine Stadt, die das Evangelium braucht. Gemeindebau ist da genau am richtigen Ort. Und da ist eine Gemeinde, die auch weiterdenkt, die schon weiter ausgesandt hat, Tochtergemeinde mitgegründet hat. Und das finde ich von unseren Kreisgemeinden, Kreisgemeinschaft her auch unterstützungswürdig. Und das haben wir im Gebet und in anderen Dingen auch immer wieder getan. Und darum freue ich mich auch, dass ich heute an dem Tag hier sein kann.
Super, ja. Und du warst ja schon in den vergangenen Jahren schon ein paar Mal hier bei uns. Wenn du jetzt drei Adjektive wählen dürftest, um den Gottesdienst zu beschreiben, wie du den bis jetzt erlebt hast.
Das ist natürlich wenig, ne? Wenn man so nur so in 15 Jahren so selten da war. Anfangs war ich ja noch gar nicht Kreisvorsteher, hatte aber schon immer wieder davon gehört. Und mit Adjektiven ist das so eine Sache. Die einen sagen, wir sind flexibel und die anderen sagen, nee, wir sind chaotisch irgendwie, ne? Also ich sage es mal so, man muss es ja auf was beziehen. Ich finde es außergewöhnlich im Hinblick auf die Location hier. Ich finde es überzeugend, wenn ich die Mitarbeiter sehe, beobachte, betrachte, mit euch spreche. Und ich finde es sympathisch, alle, die hier sind.
Danke. So, noch eine letzte Frage, eine persönliche Frage, um dich noch etwas besser kennenzulernen. Du bist begeisterter Fahrradfahrer und von welcher nächsten Tour träumst du?
Also ich bin kein Rennfahrer, ich bin eher Genussradler, wie man das heute in der Tourismusbranche sagt, und fahre aber noch ohne Akku. Hoffe, dass das noch länger so geht.
Ein Biofahrer.
Ja, ich sage immer, es ist ein Fahrrad und die anderen haben ein Fahrrad mit Hilfsmotor.
Jawohl.
Wovon ich träume als Tour, zwei Dinge sind mir da so vor Augen. Das eine, meine Alpenüberquerung zu machen. Und das andere, habe ich schon mal nachgegoogelt und geguckt, so aus dem Quellgebiet des Rheins, so auch aus den Alpen, so mal runter zum Bodensee eine Tour zu machen und dann vielleicht mal so peu à peu den Rhein abwärts bis Köln und vielleicht auch noch weiter zu fahren. Das kostet ein bisschen Zeit und noch was anderes, aber ich würde das mal ausprobieren, so über die Jahre hin.
Jawohl, das hört sich gut an. Sehr spannend. Vielen Dank für das kurze Interview. Und dann kommen wir jetzt eine Predigt von dir.
Ja.
Vielen Dank.
15 Jahre Gottesdienst hier in Mönchengladbach. Was heißt eigentlich Gottesdienst? Hat das Wort überhaupt mal jemand erfunden? Wo kommt das her? Wie kommt das in unsere Sprache? Gottesdienst. Dienen wir Gott damit, dass wir zum Gottesdienst kommen? Dient Gott uns mit seinem Wort, mit der Musik, mit der Gemeinschaft, die wir seinetwegen haben? Ist es das, Gottesdienst? Dass Gott uns dient, dass wir Gott dienen? Es gibt so bei so Fragen dann immer so eine Kompromissantwort. Es ist beides, von beidem etwas. Und ich glaube, dass das hier zutrifft bei diesem Wort Gottesdienst. Ja, wir wollen ihm dienen, aber andererseits, wir wollen uns auch dienen lassen von ihm. Aber wie dient uns Gott denn? Dient er uns nur mit dem, was wir selber machen? Wir suchen die Lieder aus, wir singen die selber. Und sollen wir dann sagen, Gott hat uns damit gedient? Was kommt denn original von Gott, was nur er uns geben kann? Darauf möchte ich heute so ein bisschen den Fokus legen. Es gibt vieles, was uns Gott gibt. Er ist der große und der großzügige Geber überhaupt, den es gibt. Der Schöpfer, der auch uns, dir und mir das Leben gegeben hat. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Übrigens die größte Gabe, die Gott uns gemacht hat. Und Jesus zeigt uns sehr konkret, was uns damit gegeben ist. Im Johannesevangelium haben wir 7 bildhafte Vergleiche, in denen Jesus sich den Menschen selber vorstellt. Man nennt das die Ich-Bin-Worte. Vielleicht habt ihr in den 15 Jahren ja auch schon mal eine Predigtreihe hier gehabt über diese Ich-Bin-Worte, die Jesus gesprochen hat, was er ist. Und heute möchte ich in die Mitte stellen dieses Wort, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird keinen Durst mehr haben. Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wenige Verse zuvor wird geschildert im Johannesevangelium, wie Jesus über 5000 Menschen mit Brot versorgt hat, diese wunderbare Brotvermehrung. Und da war natürlich Brot in aller Munde. Alle haben über Brot gesprochen, über Brot, das Jesus gegeben hat. Und alle wollten, dass Jesus ständig alle versorgt. Er sollte der Brotkönig werden. Und dann sagt Jesus zu ihnen auch, bemüht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die bis zum ewigen Leben bleibt. Er, Brot des Lebens, Speise, die bis zum ewigen Leben bleibt. Es kommt immer wieder mehr vor, ich bin ja eigentlich auch mal Pastor, Gemeindepastor gewesen, bin jetzt im Ruhestand und kann mich ganz auf das Kreisvorstehen konzentrieren. Aber das ist so, wenn man im Ruhestand ist, die Ehefrau, die gibt einem dann immer so eine Liste und das ist ganz schön, die darf ich dann abarbeiten. Und wenn dann so eine Liste bei mir am Frühstückstisch liegt, meine Frau, die arbeitet noch, schon auf der Arbeit ist, dann liegt da meistens auch die Brotkarte daneben. Und dann weiß ich, jetzt geht's zum Bäcker und die Brotkarte ist ganz wichtig, da muss ein Stempel drauf, wenn ich ein Brot gekauft habe. Und dann nach 12 Broten gibt es 1 kostenlos. Und dann stehe ich beim Bäcker und dann sehe ich diese Wand von Broten, vielen Brotsorten, Brotarten, die es da gibt. Das ist der Überfluss, in dem wir leben. So war das zur Zeit Jesu nicht. Wir können auswählen, wir können gucken, was sind da für Zutaten, wie ist das gebacken und nehme ich dies oder nehme ich jenes. Und es könnte sein, wenn wir so hören, dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dass wir dann auch denken, naja, Jesus ist ein Brot des Lebens, was hat er denn, was bringt er denn, kann ich das nehmen oder nehme ich doch lieber ein anderes? Nein, Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Im Neuen Testament, das in Griechisch geschrieben ist, ist das so gefasst, dass man es eigentlich im Deutschen mit diesem doppelten Ich, diesem ganz betonten Ich, ich bin's, und ich bin der Einzige, der das ist, so wiedergeben müsste. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das Brot des Lebens, das können keine anderen Brote. Es gibt überhaupt keine anderen Brote des Lebens. Wenn man vom ewigen Leben spricht, dann stellt sich natürlich die Frage, warum eigentlich? Warum ewiges Leben? Und da muss man dann doch mal darüber sprechen, dass unser Leben, so wie es ist, unser biologisches Leben, nicht ewig ist. Und das ist keine angenehme Sache. Der Kirchenvater Augustinus hat das einmal in ganz drastische Worte gekleidet. Ich zitiere ihn mal. Vom ersten Augenblick an, da man sich im sterblichen Leib befindet, geht im Menschen stetig etwas vor, was zum Tode führt. Die Wandelbarkeit arbeitet die ganze Zeit des irdischen Lebens daran, wenn man dieses Leben überhaupt Leben nennen will, weil man ja zu Tode kommt. Dem Tod ist jeder nach einem Jahr näher, als er das Jahr zuvor war. Näher morgen als heute und heute näher als gestern. Näher kurz nachher als jetzt und jetzt näher als kurz zuvor. Jede Spanne Lebenszeit verkürzt die Lebensdauer. Und der Rest wird kleiner und kleiner mit jedem Tag. Und die ganze Lebenszeit ist so nichts als ein Todeslauf, bei dem keiner auch nur ein wenig innehalten oder etwas langsamer gehen darf. Vielmehr werden alle in gleichem Schritt gedrängt und alle zur gleichen Eile angetrieben. Soweit Augustinus. Das klingt ziemlich drastisch, dass man es eigentlich gar nicht hören möchte. Und ich habe auch überlegt, kann man das in einer Predigt, die vom Leben spricht, überhaupt sagen? Aber es ist eine Wahrheit. Und wenn wir über ewiges Leben sprechen, dann muss man das auch das andere mal deutlich sagen, dass das nicht selbstverständlich ist. Interessant, was Psychologen dazu sagen. Ein Amerikaner, Edward Young: Ein jeder hält einen jeden für sterblich, außer sich selbst. Also wenn man ganz allgemein sagt, jeder Mensch muss sterben, akzeptieren wir sofort. Aber das auf sich zu beziehen, zu bedenken. Und der allseits bekannte Sigmund Freud sagt, im Grunde glaube niemand an seinen eigenen Tod. Und das ist auch eigentlich gut so. Wir können nicht ständig an das Ende unseres Lebens denken. Wir sollen und wir dürfen leben, jeden Tag. Dazu bekommen wir in Jesus Christus eben unser Brot des Lebens als Speise zur Ewigkeit. Die Frage ist dann allerdings, reicht unser Glaube so weit, dass wir wirklich diesen Ausblick haben? Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Zu dieser Frage wurde katholischerseits im Vorjahr eine Umfrage veröffentlicht. Eine repräsentative, richtig professionelle Umfrage unter allen Menschen, nicht nur unter Kirchenmitgliedern. Mal ein kleines Quiz, ich habe so ein paar Zahlen hier mitgebracht, da muss ich mal ein bisschen zur Seite gehen und bitte das mal einzublenden. Die nächste Folie, ich habe das so. Muss hier gucken, dass ich nichts randaliere. Ich habe das so aufgeteilt hier mal, wie diese Kategorien in dieser Umfrage gewesen sind. Man konnte antworten, auf jeden Fall, glaube ich, an ein Leben nach dem Tod. Es ging nicht darum, wie das Leben nach dem Tod aussieht, nach welchem Glauben, oder, sondern einfach ein Leben nach dem Tod. Nur mal die Frage, ob man daran glaubt. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich nicht, auf keinen Fall. Und dann weiß nicht, keine Angaben. Oh. Jetzt seid ihr mal mitgefragt, was glaubt ihr denn, wie viele Menschen sagen, auf jeden Fall gibt es ein Leben nach dem Tod? Ruft einfach mal rein, wie viel Prozent der Leute würden das von sich sagen, ich glaube an ein Leben nach dem Tod. 10. 30. 80. Wer hat jemand 18 gesagt? 80. Ja. Bitte mal die nächste Folie, die Auflösung. Tatsächlich 18%. Da war von allem was dabei, ne? 18%. Dann wahrscheinlich schon, gibt es da Angebote? Da machen wir gleich mal die nächste Folie als Auflösung. 23. Das macht zusammen 41% halten es für feststehend oder wahrscheinlich schon dafür, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? Und wie, ich habe hier irgendein Problem mit meiner Motorik. Wie viel Prozent wahrscheinlich nicht? 20. Jetzt kann man so ein bisschen, die Mathematiker, die rechnen schon, wie viel Prozent noch übrig sind und wie man die aufteilen kann. Bitte mal die Auflösung. 21, 20 war schon gut. Und auf keinen Fall? 5. Dann mal die Auflösung. Es wird schüchterner hier mit dem Raten. 22%. Also 43% zu 41% hält sich ja so ungefähr die Waage. Und die Auflösung für weiß nicht und keine Angabe ist 15%. Also, wer jetzt Schnellrechner ist, der wird merken, 1% fehlt. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich sind das Rundungswerte, Schätzwerte oder die Rundungswerte. Und deshalb kommt man nur auf 99. Dann machen wir mal die nächste Folie. Diese Umfrage hat noch was gezeigt. Das sind jetzt die Menschen, die sich als Gläubige, katholisch oder evangelisch, angegeben haben. Freikirchliche gibt es nicht extra berücksichtigt, weil da zu wenig zahlenmäßig statistisches Material zur Verfügung steht. Aber interessant, wenn man das mal zusammennimmt, dann ist es so, dass von den katholischen Christen 52% entweder fest oder für wahrscheinlich es halten, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ideal wäre, denkt man, 100%. Aber es ist nur 52%. Und evangelischerseits 45% ist es noch weniger. Jetzt könnten wir sagen, naja, wir sind ja die, so wie wir Gottesdienst feiern und so, das ist ja alles toll. Aber ich glaube, Menschen sind Menschen und das kann auch bei uns sein. Und es darf auch so sein, dass jemand sagt, ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht glauben oder ich habe keine Anhaltspunkte, ich weiß es einfach nicht. Gibt es das wirklich? Wir singen das so immer mit und ich muss das hier mitmachen. Aber eigentlich merke ich davon nichts in meinem Leben. Weiß ich nicht, wie das gehen kann. Und auch die, die es jetzt wissen, sollten wir mal die nächste Folie sehen. Da stehen Zahlen drauf. Jüngere Leute, 18 bis 24 und 25 bis 34, wo über 50% junger Leute, jetzt nicht nur kirchliche Leute, sondern insgesamt über 50% sagen, ja, das gibt's. Oder wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Und dann ganz unten steht, bei den älteren Befragten ab 55 sind es nur noch 32%. Diese Umfrage wird immer mal wieder, wir können das wieder wegnehmen, oder kommt noch was? Nö. Jo. Diese Umfrage wurde schon in den 70er Jahren durchgeführt. Es war ein ähnliches Ergebnis wie diese Umfrage, die jetzt im vorigen Jahr durchgeführt wurde. Und im Jahr 2018 gab es auch eine solche Umfrage und alles zeigte ähnliche Zahlen. Das heißt, da sind ja die Menschen aus den früheren Befragungen auch älter geworden und es sind weniger geworden, die die Zuversicht auf ein Leben danach haben. Das lässt mich fragen oder lässt uns fragen, was passiert da im Laufe des Lebens? Könnte es sein, dass der Glaube an Sicherheit und Gewissheit verliert? Oder Jesus, das Brot des Lebens, ernähren wir uns richtig? Ist da etwas ins Stocken geraten? Die Krisen, die Umstände? Ich lese gerade ein Buch mit dem Untertitel »Von der Krise zur Vertiefung des Glaubens«. Sehr interessant. Mir gefällt der Ausdruck Vertiefung des Glaubens. Vertiefen heißt für mich Wurzeln ausbilden. Mein Glaube soll Wurzeln schlagen, gegründet sein. Gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt aktuell erleben. Und dabei hat unser Ich-Bin-Wort vom Brot des Lebens auch eine Schlüsselrolle. Jesus sagt, Ich bin das Brot des Lebens. Jesus stillt unseren inneren Hunger. Und er kann das tiefer stillen, als wenn wir auf materielle Bedürfnisse nur zugreifen. Oder Anerkennung oder Erfolg. Das geht meist nur kurze Zeit. Und dieses innere Sattwerden, das Jesus schenkt, das gibt Identität und das gibt Halt. Und dazu braucht es eigentlich eine tägliche Beziehung. Wie das tägliche Brot für uns Nahrung ist, so auch Jesus Nahrung für den Alltag. Wir können das erleben durch Stille, Gebet, Lesen in der Bibel und natürlich durch Gemeinschaft. Das alles sind so kleine oder große Mahlzeiten mit Jesus, dem Brot des Lebens. Und das haben wir ja auch heute in diesem Gottesdienst als ein Festmahl miteinander. Da ist Jesus und ich darf ihn aufnehmen. Auch wenn ich noch unsicher bin, gibt es das Leben nach dem Tod? Dieses Ich-Bin-Wort lädt dich ein, zu prüfen, wovon du innerlich lebst. Was ist deine Hauptnahrung? Und bewusste Ernährung ist ja in jeder Hinsicht ein Thema unserer Zeit. Womit versuche ich, meinen inneren Hunger zu stillen? Und wie kann ich mich bewusster von Jesus ernähren? Jesus lädt dich ein, von ihm zu leben, aus seiner Liebe, seiner Wahrheit und seiner Nähe. Und dann kann auch die Zuversicht auf das wachsen, was kommt. Und wir brauchen täglich geistliche Ernährung, regelmäßige Verbindung mit Jesus. Nicht in Form von Zwang, sondern wie bei echtem Hunger, so aus der Sehnsucht. So von innen her. Und auch ein Gottesdienst kann Tradition werden, kann zum Garantieschein werden, wenn ich der Meinung bin, ich muss halt hingehen, dann ist schon alles gut. Hauptsache, ich bin sonntags da. Und in der Woche, da muss ich sehen, wie ich durchkomme, wie ich vorankomme. Wir sollen Jesus aufnehmen. Das liegt in diesem Wort Essen. Nicht nur Wissen über ihn ansammeln, sondern im Herzen haben, als Herzensbeziehung. Und das wird dann konkret, wenn schwere Entscheidungen anstehen, wenn es Streit und Zank gibt oder in eine Mangelsituation. Oder ich kann dann einfach beten: Jesus, ich spüre gerade Angst, sei mein Brot des Lebens in dieser Leere. Oder ich habe heute versagt, aber ich will mich von dir stärken lassen, dem Brot des Lebens. So können wir lernen, ihm zu vertrauen, statt Selbstoptimierung und Selbstdarstellung und Selbstbewusstsein an den Tag zu legen, das kein Fundament hat. Jesus lädt ein: Ich bin das Brot des Lebens. Du darfst mich genießen. Du kannst im Glauben entspannen. Denn Essen tut uns doch gut. Auch im Gottesdienst geht es darum, zu entspannen, loszulassen, aber auch zu empfangen. Loslassen, nicht nur bei der Kollekte, sondern alles loslassen aus der letzten Woche zum Beispiel. Alle Ängste, all das, was ich als Mangel erlebt habe, Unvollkommenheit, Streit, Sorgen. Ich darf loslassen, das Jesus geben. Und ich darf empfangen, das Brot des Lebens, die Speise zum ewigen Leben, die Jesus mir gibt und damit die Kraft für die neue Woche, für das, was ansteht, für das, was auf mich zukommt, was ich noch gar nicht weiß. Er ist bei mir, er geht mit mir, ich habe ihn in mir. Und dazu könnte ich jetzt sagen, guten Appetit. Aber am Ende der Predigt sagt man Amen.
Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via PayPal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.